Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Er war ein hochbegabter Mann. Die Zukunftshoffnung der damaligen theologischen Zunft. Auf ihm lag eine hohe Erwartung. Und er war bereit, diese Erwartung zu erfüllen. Er ging bei den besten Lehrern zur Schule. Er studierte die heiligen Schriften wie sonst kaum ein anderer. Sein Eifer und sein Ehrgeiz, Gott besser kennenzulernen, war phänomenal und suchte seinesgleichen. Er kannte sich in den Schriften des Alten Testamentes aus. Er wusste alles. Und dann war da diese Sekte, diese neue, kleine, fiese, gemeine Sekte, die im Verdacht stand, zu verführen. Und dieser junge Mann, der setzte alles daran, diese kleine Sekte, Jünger Jesu nannten sie sich, auszurotten, dem Erdboden gleich zu machen, so dass es sie am besten gar nie mehr geben würde. Und ihn trieb ein unfassbarer Hass, eine unfassbare Kälte gegenüber dieser jungen Gemeinde. Sie waren eine Bedrohung. Sie waren Abschaum in seinen Augen. Den durfte man keinen Platz und keinen Raum geben. Und so ging er zu seinen Vorgesetzten und sagte, ich bin bereit, wenn es sein muss, bis an das Ende der Welt, diesen Menschen hinterherzureisen und ihnen den Garaus zu machen, sie hinrichten zu lassen, ins Gefängnis zu werfen, so dass sie keinen Einfluss mehr haben werden. Und so nahm er wieder einmal ein Schreiben mit sich, das ihm einige Christen in Damaskus empfohl, die bitte jetzt bald nicht mehr sein sollten. Und so reiste er mit einer Truppe los, um diesen Christen den Garaus zu machen. Und während er darüber sinnierte, was er am besten mit ihnen anstellen würde, ob er sie gleich gefangen nehmen würde und mitnehmen würde oder gleich vor Ort und Stelle irgendetwas mit ihnen tun würde, während er also so dahin reiste vor Damaskus, war plötzlich, da umstrahlte ihn ein helles Licht, den jungen Bruder Saulus oder Paulus. Er stürzte zu Boden. Er wusste nicht, was um ihn und mit ihm geschah. Ein helles Licht. Und er hörte eine Stimme und er fragte, wer bist du? Ich bin Jesus. Der, den du verfolgst. Und Paulus brach in dem Moment eine Welt zusammen. Seine Begleiter hörten zwar eine Stimme, aber sie sahen nichts. Nachdem diese Erscheinung weg war, richteten sie ihn auf. Aber er war nicht in der Lage zu sehen. Er war geblendet. Er war blind. Sie führten ihn nach Damaskus und dort in eine Unterkunft und dort harrte er aus. 3 Tage, 3 Nächte. Er aß nichts, er trank nichts und sehen konnte er auch nicht. Er war in einer völligen Finsternis gefangen. Bis am 3. Tag seiner Finsternis ein Mann namens Hananias vorbeikam, der wusste nicht so recht, was er da sollte, dann doch irgendwie. Er hatte eigentlich Angst vor Paulus, denn Hananias war Christ, aber er hatte eine Erscheinung von Gott. Und er beauftragte ihn, zu Paulus zu gehen, ihm die Hände aufzulegen. So klopfte er an und trat in die Unterkunft und sagte, Gott hat mich zu dir gesendet. Jesus selber hat mich zu dir gesendet. Ich soll dich segnen, dir die Hände auflegen und dir den Heiligen Geist zusprechen. Und das tat er. Und in dem Moment öffneten sich die inneren und die äußeren Augen von Paulus. Und da heißt es so schön, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen und er ließ sich taufen. Er aß wieder, er trank wieder und kam zu Kräften. Und er ging gleich in die Synagogen und verkündete dort, Jesus ist der Sohn Gottes. Als ich mir die Geschichte durchgelesen habe und darüber nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, wie blind kann man eigentlich sein? Wie blind kann man eigentlich sein? Dieser Mann, dieser Paulus, dieser Saulus, der wusste alles. Der hatte zu allem Möglichen an Wissen Zugang. Paulus war einer der gebildetsten theologischen Leiter der damaligen Zeit. Wahrscheinlich gab es keinen, der sich besser in den Schriften des Alten Testamentes auskannte. Und wahrscheinlich gab es auch keinen, der besser Bescheid wusste über diese junge Gemeinde als Paulus. Warum? Naja, ganz einfach. Spione wissen immer Bescheid, oder? Am besten wissen die doch Bescheid, die die verfolgen. Ja, das ist wie heute auch in den Geheimdienst-Thrillern, ja. Geheimdienste wissen am besten Bescheid über ihre potenzielle Feindgruppe. Denn nur so kann ich ja sie dingfest machen. Nur so weiß ich, wo sie sich aufhalten. Nur so weiß ich, was sie glauben, tun und machen den ganzen lieben langen Tag. Ich glaube tatsächlich, dass Paulus am allerbesten über diese junge Gemeinde Bescheid wusste. Der wusste alles. Ich gehe sogar davon aus, dass der Kontakt hatte zu einigen der Jünger. Immerhin war er bei der Steinigung von Stephanus dabei. Er hat gehört, was Stephanus gesagt hat. Er hat gehört, was den Stephanus bewegt hat. Und Jerusalem ist ein Dorf. Ja, das ist alles, Israel ist ein Dorf. Israel ist so groß wie Hessen. Das ist kein großes Land. Da läuft man sich über den Weg. Und der Paulus hat mit Sicherheit, er war Zeitgenosse der Jünger, der hat mit Sicherheit den einen oder anderen gekannt. Und auch wenn es nicht in der Bibel steht, so könnte ich mir doch auch vorstellen, dass er irgendwie von Jesus mindestens gehört hat. Vielleicht ist er ihm sogar begegnet oder hat ihn von der Ferne gesehen. Wahrscheinlich ist das schon. In Wolfsburg kennt auch jeder jeden gefühlt. Unwahrscheinlich ist das nicht. Der Paulus wusste Bescheid. Der hatte Ahnung. Mann, das lag alles vor ihm, der hätte doch nur eins und eins zusammenrechnen müssen. Und doch war Paulus so unfassbar blind für Jesus. Warum? Ich frage mich allen Ernstes, warum? Und während ich darüber nachdachte, kam mir ein Bild. Ich möchte es euch an zwei Bildern verdeutlichen. Das erste ist, ich esse gerne Mohnbrötchen mit Honig. Wer isst noch gerne Brötchen mit Honig? Vielleicht sogar Mohnbrötchen mit Honig? Also ich liebe Mohnbrötchen mit Honig. Das ist meine Leib- und Magenspeise. Und jetzt fordere ich euch mal heraus, mal drüber nachzudenken, mal so zu tun, als würdet ihr Honig nicht kennen. Tut mal so, als hättet ihr Honig noch nie geschmeckt. So, und jetzt komme ich zu euch und versuche euch Honig zu erklären. Also ihr vergesst einfach mal kurz, wie Honig schmeckt, okay? Und jetzt komme ich zu euch und sage, also Honig ist von der Konsistenz her schleimig. Es tropft manchmal zäh und manchmal bröckelig vom Löffel herunter. Es hat unterschiedliche Konsistenzen. Es ist gelblich. Von der Farbe her ist es gelblich, manchmal dunkelgelblich, manchmal auch so richtig holzig. Und wenn man es in den Mund nimmt, dann schmeckt es süß und manchmal herb. Das hängt von der Honigsorte ab. Also ihr habt noch nie Honig gegessen, okay? Ja? Wisst ihr jetzt, wie Honig schmeckt? Ist sehr schwierig, weil ihr habt alle Honig gegessen, ne? Man muss Honig essen, um dann, wenn man es schmeckt, ihr was zu erleben, so, ne? Ich mache das an einem anderen Beispiel, was ihr wahrscheinlich bis vielleicht auf Rocío tatsächlich noch nie getrunken habt, und zwar Guaraná. Du kennst Guaraná, ne? Oder? Wer kennt noch Guaraná, so ein Erfrischungsgetränk aus Brasilien? Ah, du kennst es auch, genau, ja, genau. So, also. Ich versuche euch Guaraná zu erklären. Guaraná ist zunächst einmal eine Frucht aus dem Dschungel, aus dem Amazonas. Und aus dieser Frucht macht man einen Softdrink. Alkoholfrei. Und das schmeckt so ein bisschen wie geschmolzene Gummibärchen und Red Bull gemischt. Es hat Kohlensäure, ist unfassbar süß. Und am allerbesten schmeckt es, wenn es direkt aus dem Gefrierschrank kommt. Also aus dem ganz kühlen Kühlschrank. Warm ist es wie Cola, es schmeckt überhaupt nicht. Es ist fürchterlich eklig, pappt die Zähne zusammen. Aber kalt ist es ein echtes Erfrischungsgetränk und es ist eines der beliebtesten Getränke in Brasilien. Wisst ihr jetzt, wie Guaraná schmeckt? Nö, ne? Keine Ahnung, oder? Okay, Red Bull. Also heute Nachmittag mal versuchen, Red Bull, eine Dose nehmen und dann Gummibärchen schmelzen, zusammenmischen. Vielleicht wird's was, ja? Aber ist eklig, ne? Was ist das Problem? Ich habe euch jetzt versucht, ganz viel mit Worten zu erklären, was es ist. Was ist das Problem? Bitte? Das Erlebnis. Man muss es selber schmecken. Es fehlt schlicht und ergreifend das Erlebnis. Kein Wort der Welt wird euch Honig erklären können, so dass ihr es in eurem Kopf und in eurem Mund schmecken könnt. Kein Wort der Welt wird es erklären können, wie Guaraná schmeckt. Und als ich das erste Mal auf dem Weg nach Brasilien war, im Flieger und dieses Getränk getrunken habe, war mein Gehirn mehrere Stunden damit beschäftigt, zu überlegen, nach was schmeckt das? Weil es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich was völlig Neues geschmeckt habe. Es fehlt die Erfahrung. Und genau das fehlt dem Paulus. Keine Worte der Welt können ihm Jesus erklären. Der weiß Bescheid. Aber er hat keine Erfahrung. Er weiß nicht, wer Jesus ist. Das macht Blindheit. Es fehlt die Erfahrungsebene mit Jesus, mit Gott. Und das ist eines der ganz großen Probleme, welches im Alten wie im Neuen Testament immer wieder bearbeitet wird. Blindheit heißt nichts anderes als Gottesferne. Heißt nichts anderes als, ich habe eigentlich Gott nie erlebt in meinem Leben. Und Blindheit steht für noch was. Das erleben wir auch ganz oft in der Bibel. Und Jesus selber warnt davor. Blindheit in dem Kontext von Paulus ist, er meint zu wissen, dass er sieht und es ist doch blind. Das ist eigentlich die echte Blindheit. Du glaubst, dass du begriffen hast und hast nicht begriffen. Du glaubst, dass du alles weißt und hast eigentlich nichts begriffen. Das ist die echte Blindheit. Das ist die Blindheit des Paulus. Er ist so dicht dran an Gott. Ich glaube, das kann man mit dem Finger noch nicht mal wirklich klar machen, wie dicht Paulus an Gott eigentlich wissenstechnisch dran ist und doch trennen ihn Milliarden von Welten. Das ist das Paradox. Das ist die Blindheit. Ich fühlte mich in der Vorbereitung ertappt. Da habe ich mich gefragt, bin ich nicht auch blind? Sind wir nicht alle auch ganz oft ganz schön blind, obwohl wir so viel wissen? Obwohl wir vielleicht so viel seit der Kinderstunde schon in uns hineingetankt haben? Und obwohl wir so eine große Sehnsucht haben, immer mehr zu wissen? Und kann es sein, dass wir doch an vielen Stellen so weit weg sind von Gott, obwohl wir doch treu in die Bibelstunden gegangen sind, in die Jungscha-Stunden und so viel angehäuft haben? Und ist es nicht ganz oft auch so, dass wir in unserer Blindheit immer meinen zu wissen, was richtig ist und was bei den anderen alles falsch läuft? Genau vor der Blindheit warnt uns Jesus. Zu meinen, wir wissen immer, was richtig und falsch ist bei den anderen. Es ist ja oft so, ich ertappe mich ja gerne dabei auch, ne? Vielleicht geht's euch auch so. Manchmal geht man ja in den Gottesdienst wegen jemand anderem. Also nicht wegen des Kaffees danach, sondern damit ich für den anderen die Predigt höre. Weil ich weiß, was bei dem anderen schiefläuft. Und ich hoffe sehr, dass der Pastor dieses Mal ein gutes Wort für Bruder XY hat oder Schwester XY, weil mir geht schon länger durch den Kopf, dass die das mal hören müsste. Blöd ist, wenn man das über den Pastor denkt, dann hofft man mal, dass der auch irgendwo eine Predigt geht und was hört, ne? Aber wir hören ganz oft Dinge für andere. Wir wissen immer über andere am allerbesten Bescheid. Und genau das ist die Blindheit, vor der Jesus auch warnt, zu sagen, stopp, siehst du nicht den Balken bei dir im Auge und versuchst mit einem riesen Balken den Splitter, also was Kleines im Auge des anderen zu entfernen? Blindheit. Und allein diesen letzten Part der Predigt nur für einen ganz persönlich zu hören, ist ja schon eine ganz große Herausforderung. Mal nicht zu sagen, ja stimmt, das, was der Jens in den letzten 30 Sekunden gesagt hatte, das hat Schwester XY auch mal verdient zu hören. Nein, gar nicht Schwester oder Bruder XY, ich und du. Blindheit. So nah dran und so weit weg. Wie blind kann man sein? Und wie gut ist es, dass es bei der Blindheit nicht bleibt? Kennt ihr Erleuchtungsmomente? Ich kenne solche Erleuchtungsmomente. Ich mache mal ein paar Beispiele. Ein Erleuchtungsmoment war tatsächlich dieser Moment, als ich das erste Mal Guaraná im Flugzeug getrunken habe. Das war für mich, wie habe ich gesagt, boah, habe ich noch nie geschmeckt, muss ich drüber nachdenken, ja? Andere haben einen Erleuchtungsmoment, wenn ein neues Musikstück auf den Markt geworfen worden ist und man hört sich das an und man vergisst um sich herum Raum und Zeit und wiederholt es ständig und man kann sich gar nicht satt hören daran. Man muss da vielleicht bei weinen und lachen gleichzeitig. Man ist geschüttelt von Emotionen. Ja, das ist Augenöffnung. Oder bei Literatur. Ja, man hat noch irgendwie 5 Euro übrig oder so und denkt sich, was kaufe ich? Und dann kauft man sich ein wunderbares Buch von irgendeinem Schriftsteller und man versinkt darin und man kann gar nicht mehr aufhören zu lesen und auf einmal ist die Nacht vorbei und man hat irgendwie eine neue Welt betreten. Das ist Augenöffnung. Das sind Aha-Momente, das sind Momente, die einen verändern, im wahrsten Sinne des Wortes anders aufwachen lassen. Einen noch viel größeren Aha-Moment, einen noch viel größere Augenöffnung erlebt jetzt der Paulus. Der Paulus ist ja zunächst einmal gefangen in einer inneren und äußeren Blindheit. Also die innere Blindheit, die er sowieso schon hatte, die ist jetzt sozusagen auch ganz symptomatisch für ihn da, indem er einfach tatsächlich nichts mehr sieht. Und so harrt er aus, bis Hananias kommt und Hananias legt ihm die Hände auf, segnet ihn und spricht ihm den Heiligen Geist zu. Und jetzt passiert das, was kein Mensch machen kann. Das kann kein Pastor der Welt, kein Redner der Welt, kein Seelsorger der Welt. Das kann einfach gar keiner. Das kann nur und einzig und allein der Heilige Geist. Der Heilige Geist nimmt in dem Moment die Blindheit, und zwar die innere wie die äußere, von Paulus weg. Und da kommt dieses Sprichwort so schön her, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Das ist ein Erkenntnismoment der dritten Art. Und das hat so eine Kraft, Diese Begegnung mit dem Heiligen Geist hat so eine Kraft, dass es den Paulus upside down dreht, wie man heute so schön sagen würde, einmal komplett auswechselt oder um es mit der Schriftlesung zu sagen, die Carsten vorhin vorgelesen hat, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und am besten wird das dann deutlich an dem, was Paulus tut. Von dem Verfolger, aus dem Verfolger wird ein Verkündiger. Also bis Kapitel 9, Vers 1 war Paulus gegen Jesus unterwegs und jetzt verkündet er in den Synagogen, nicht nur in einer. Der zieht los in alle Synagogen sozusagen, die er da im Umkreis hatte und sagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Das ist Umkehr. Das ist sozusagen eine 180-Grad-Wende. Nicht wie so ein bisschen, sondern vollkommen neu. Das macht die Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und was ist jetzt dazugekommen? Es ist die Erfahrungsebene. Paulus hat Jesus erlebt. Paulus hat in seinem Herzen begriffen, wer Jesus ist. Und diese Herzensbekehrung, die lässt ihn loslaufen in die völlig entgegengesetzte Richtung. Und auch hier können wir, wie im Übrigen bei den anderen Predigtthemen, die wir die letzten Wochen hatten, auch feststellen, Begegnung mit dem Heiligen Geist setzt in Bewegung. Begegnung mit dem Heiligen Geist lässt dich nie im Stillstand zurück. Begegnung mit dem Heiligen Geist macht dir Beine. Und zwar immer über deine bisherige Grenze hinaus. Bei Paulus wird es sehr schön deutlich, was es heißt, Grenzensprenger zu sein im Namen des Heiligen Geistes. Das, was vorher war, zählt für Paulus nicht mehr, sondern er macht sich auf und verkündet etwas völlig Neues. Immer dann, wenn der Heilige Geist in das Leben von Menschen hineintritt, so ist es zumindest das Zeugnis der Bibel und auch der Kirchengeschichte, dann bewegt sich etwas bei Menschen und in der Regel weit über ihre Grenzen hinaus. Weit über ihre althergebrachten Strukturen hinaus. Paulus geht bis an die Grenzen der damalig bekannten Welt. Er wollte bis nach Spanien reisen. Bis mindestens Rom ist er gekommen, über Spanien streiten sich die Gelehrten. Das ist weit darüber hinaus, wo er geboren worden ist. Und ja, das ist auch in dem Bereich der totalen Gefahr. Da war ja bei der Bekehrung nicht die Verheißung, jetzt folgst du Jesus nach und jetzt wirst du ein Friede, Freude, Eierkuchenleben haben, kannst dich entspannen, kannst einen schönen Karibikausflug machen, kannst dich in die Sonne legen und Cocktails schlürfen. Nee, das steht da ja gar nicht, ne? Sondern die Nachfolge Jesu hat durchaus etwas sehr Ungemütliches und hat gar nichts mit Heimat zu tun. Da sagt Gott zu Hananias, der ihn ja dann segnet, dem Paulus, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt. Das steht da so da. Ist so eine Anti-Werbung, ne, für Nachfolge. Wäre jetzt so nicht das, was wir irgendwie sagen würden. Also wenn ich jetzt jemanden gewinnen will, wäre das irgendwie nicht das, was ich vielleicht sagen sollte. Doch, wir sollten es sagen. Bei Jesus gibt es nichts Kleingedrucktes. Nachfolge Jesu, Begegnung mit dem Heiligen Geist, heißt auch immer Ungemütlichkeit. Heißt in der Regel gar nicht so viel Heimeligkeit, wie wir es in der Stadtmission halt oft erleben. Ist gar nicht so eine Verheißung auf Heimeligkeit. Und Beschaulichkeit und Betulichkeit und das, was mir gefällt. Sondern heißt in der Regel Grenzen sprengen. Und warum hält Paulus das aus? Ganz einfach wegen Jesus. weil Jesus sein Gewinn ist. Und so kann Paulus sagen, ich kann reich sein, das ist alles okay. Ich kann aber auch arm sein, das heißt so viel, ich kann auch allen Reichtum abgeben, ich hänge da nicht dran. Ich kann das alles wegtun, ich kann auch auf der Straße leben, ich kann auch darben, ich kann auch hungern. Warum? Weil Jesus in mir ist, weil Jesus mein Gewinn ist. Und weil es nicht um mich geht. Ich kann sogar meine Identität in Frage stellen. Dem Juden ein Jude, wie es so schön heißt, dem Griechen ein Grieche. Wir könnten es ja mal so umdrehen, dem Lobpreiser ein Lobpreiser und dem Choralsinger ein Choralsinger. Also es geht in beide Richtungen. Grenzen sprengen, weil es nicht um meinen Wohlfühlbereich geht, sondern um Jesus. Sondern darum, dass Menschen mit Hoffnung, Zuversicht und Sinn erfüllt werden. Weil ein Leben ohne Jesus, wie Carsten es so gebetet hat vorhin, weil Leben ohne Jesus keinen Sinn macht. Paulus hat eine Begegnung mit dem Heiligen Geist und dieser sprengt Grenzen. Und er kommt in Bewegung, weil er eine Augenöffnung hatte. Ich lade euch ein, als Antwort auf die Predigt in das Lied mit einzusteigen, was wir gleich miteinander singen werden. Aber es ist natürlich auch immer ein gefährliches Lied, ne? Muss man sich schon vergegenwärtigen. Ich mache gerade so ein bisschen Anti-Werbung, ist schon klar, ja? Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Ich will dich hören. Warum? Weil es am Ende um ihn geht. Weil am Ende er allein mir eine Hoffnung, eine Perspektive geben kann, die über meinen Tod hinausgeht. Das ist der Grund, warum ich mir erhoffe und erbitte, dass er mir die Augen öffnet. Und dann möchte ich mich von ihm senden lassen. Und vielleicht möchtest du dich auch von ihm senden lassen. Und so bitte ich dich, bete darum, dass er, der Heilige, dir Erfahrung schenkt, Erlebnisse schenkt, Augenöffnung schenkt, damit es dein Leben bereichert. Amen.